Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Morgenstunde, und wünsche, dass Gott uns in seinem Wort wiederum begegnen möchte. Als Bibelleser kennen wir, denke ich, alle die Geschichte Bileams. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die uns aber in der aktuellen Zeit, bin ich überzeugt, auch viel zu sagen hat. Und so möchte ich mit der Hilfe des Herrn über den Gedanken sprechen, der Rat Bileams. Und wir wollen zuerst in die Geschichte an sich auch eintauchen, wie sich das Ganze auch zugetragen hat. Wir finden das Ganze in dem vierten Buch Mose, und hier wird uns schon im 21. Kapitel berichtet, dann im 22. Und so weiter. Das Volk Israel ist ja aus Ägypten durch die mächtige Hand Gottes ausgeführt worden, und sie befand sich ja dann durch ihren Ungehorsam 40 Jahre ihrer Wanderung durch die Wüste ins gelobte Land Kanaan auch. Und sie haben dann aber auch natürlich Völker getroffen, Nationen getroffen, wo sie durchgehen auch mussten. Und Gott hat ja ihnen dieses Land Kanaan verheißen. Und so wird uns berichtet, dass sie auch die Könige Sihon und Og auch besiegt haben. Und sie waren an der Grenze zu dem Volk Moab. Und dann wird uns berichtet in 4. Mose 22, die ersten drei Verse. Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, aller sah, was Israel den Amoritern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich, und es graute den Moabitern vor den Kindern Israel. Eine ganz natürliche Reaktion eines Volkes, wenn sie sehen, da kommt ein Volk, und es war ja nicht eine Handvoll gewesen, sondern wir lesen ja, dass 600.000 nur Männer aus Ägypten ausgezogen sind, mit all den Frauen, den Kindern. Es wird so geschätzt, dass circa 2 Millionen unterwegs auch waren. Und natürlich bekommt dieses Volk von Moab jetzt Angst. Wir lesen dann weiter, da sprach Moab zu den Ältesten von Midian: Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grün auf dem Feld wegfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Also Balak hat wohl den Bileam gekannt, weil er sagt, oder die Schrift sagt uns, dass Balak aus dem gleichen Volk auch wäre, wie auch Bileam. Und er sendet dann die Ältesten zu Bileam hin, dass er doch kommen möchte. Und er gibt auch oder verspricht ihm auch einen sehr großen Lohn auch. Und diese Gesandten, sie kommen zu Bileam, und er sagt, gut, bleib doch über Nacht auch in meinem Hause. Ich möchte den Herrn bitten um euretwillen. Und dann lesen wir in dem 22. Kapitel von dem 12. Vers: Aber Gott sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Da stand Bileam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Das war jetzt für die Gesandten eine Enttäuschung gewesen, und sie gehen zurück zum Balak und er wundert sich: Wie kann das sein? Ich habe so einen großen Lohn versprochen und Bileam kommt nicht. Und er sendet, so sagt die Schrift, dann bedeutendere, größere Fürsten, dass Bileam doch kommen möchte. Und wisst ihr, Bileam macht dann Folgendes: Obwohl er ganz genau weiß, was Gott ihm gesagt hat, dann sagt er: Ja, bleib mal in meinem Hause, ich möchte noch einmal auch den Herrn fragen. Und wisst ihr, dann lesen wir aber in dem 20. Vers: Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen, doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher in den Weg. Er aber ritt auf seiner Eselin und seine beiden Burschen waren bei ihm. Schon diese Situation ist irgendwie sehr interessant. Bileam fragt doch Gott und auf einmal sagt Gott: Ja, zieh doch hin mit diesen Männern. Aber die Reaktion Gottes war ganz, ganz anders. Ja? Da entbrannte der Zorn Gottes über Bileam. Was können wir schon aus diesem Zusammenhang lernen? Wisst ihr, wenn Gott dem Menschen eine klare Antwort gibt, in seinem Wort, durch die Führung des Geistes, und der Mensch aber doch seinen eigenen Willen irgendwie durchsetzen möchte, ja, so dieses Geld, was versprochen wurde, die Ehre, die Balak dem Bileam versprochen hat, das lässt Bileam doch nicht ganz los. Und er sagt doch: Ja, bleib doch hier, ich frage noch einmal an. Und wir merken aus dieser Situation, wenn Menschen sozusagen den eigenen Willen durchsetzen wollen, dann lässt Gott sie auch gehen. Aber Gott ist in dem Sinne nicht einverstanden, ja, sondern schlussendlich, er kann ja den Menschen nicht befehlen. Der Mensch hat einen freien Willen. Und darum der 22. Vers: Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Und er hat dann ja einen Engel gesandt, der sich Bileam und seinen Gefährten in den Weg auch gestellt hat. Und wir kennen auch diese Geschichte, dass Bileam das Ganze nicht sieht, aber Gott hat der Eselin, ja, diesem Tier, die Augen geöffnet, dass sie den Engel gesehen hat. Und es sind drei Situationen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Und Bileam ist empört, dass die Eselin auf einmal, die ja ihn als Herr gut kennt, so störrisch ist. Und er schlägt die Eselin. Und dann kommt der Vers 31. Da enthüllte der Herr dem Bileam die Augen und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Sieh, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg von mir ins Verderben führt. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir nun dreimal ausgewichen. Und wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich allein wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Bileam: Geh mit den Männern, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Bileam mit den Fürsten Balaks. Auch wiederum eine ganz interessante Situation, ja? Dass Gott sozusagen dem Menschen einerseits gewährt seinen Willen, aber auf der anderen Seite dem doch irgendwie auch helfen möchte, ja, zurechtbringen möchte, seine Verkehrtheit seiner Gedanken. Und es ist so interessant, dass Bileam wirklich sich beugt vor Gott, ja, und er sagt: Ich habe gesündigt. Und er ist bereit, tatsächlich jetzt auch alleine zurückzugehen. Das bedeutet ja für ihn, dass er jetzt den Fürsten auf einmal sagen muss: Nein, ich gehe jetzt doch nicht. Er würde ja in gewisser Weise doch sein Gesicht verlieren. Aber Bileam geht auf diese Sache ein. Und Gott sieht jetzt das Herz und er sagt dann zu ihm: Gut, durch den Engel geht dann hin, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen auch werde. Und Bileam kommt dann zu Balak und sie bringen dann Opfer dar. Und dann fängt auch Bileam zu sprechen. Und er sagt dann so in dem 23. Kapitel ab dem 7. Vers, da begann er seinen Spruch und sprach: Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens, komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? In dem 11. Vers, da sprach Balak zu Bileam: Was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du mir meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Balak hat doch mit einer ganz bestimmten Absicht den Bileam geholt. Und wir merken, Bileam achtet darauf, wirklich, was Gott sagt. Und er segnet das Volk. Das gefällt natürlich Balak überhaupt nicht, ja? Und er sagt: Komm, wir gehen an einen anderen Ort. Und dann spricht Bileam wieder ab dem 19. Vers: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das in etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann nicht abwenden. Er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel: Was hat Gott Großes getan? Bileam spricht jetzt Worte aus, die uns jetzt einen Einblick in ja, den Zustand auch des Volkes geben. In dem 21. Vers sagt er so: Er, das heißt Gott, schaut kein Unrecht in Jakob. Wisst ihr, wenn das ein Mensch sagen würde, wir sind doch von unserem Beurteilungsvermögen sehr eingeschränkt. Wir können nicht in das Herz der Menschen schauen, aber wenn Gott sagt, es ist kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Wunderbare Verse. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Israel hat damals keinen König gehabt. Wer war der König bei ihnen? Das war Gott selber gewesen. Und Gott hat sie mit der mächtigen Hand geführt und wir können sagen, von Sieg zu Sieg geführt. So beurteilt Gott das Volk Israel. Und er sagt hier jetzt weiter, so wichtige Verse, so hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Balak ist natürlich überhaupt nicht zufrieden damit und sagt, weißt du was, wir müssen an einen anderen Ort gehen. Und sie bringen wieder Opfer dar und Bileam spricht dann wieder Worte des Segens aus. Und Balak, er ist jetzt völlig frustriert, dass er dann befiehlt, auch dem Bileam einfach nach Hause zu gehen. Und Bileam sagt, ja, ich werde auch nach Hause gehen, aber ich werde noch sagen, was oder wie es eigentlich mit deinem Volk weitergehen wird. Und er spricht dann in einigen Versen diese Weissagung aus, dass das Volk Israel das Volk der Moabiter besiegen wird. Und nun möchte ich auf einen Zusammenhang eingehen. Balak wollte, dass Bileam das Volk Israel verfluchen sollte. Und er ruft ja Bileam dazu. Und was lässt aber Gott durch Bileam ihm ausrichten? Das ist dieser jetzt so zentrale Vers, um diesen Gedanken zu verstehen. 4. Mose 23, Vers 23. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Es ist völlig unmöglich, sozusagen von außen das Volk Israel zu verfluchen. Es ist unmöglich, weil sie eben von innen kein Unrecht hatten und kein Unheil in Israel auch war. Nun stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich ein Fluch? Wir lesen das ja an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott einen Fluch auch ausspricht. Das Gegenteil von Fluch ist ja der Segen. Und wir könnten so sagen, der Fluch ist eigentlich der, wenn Gott seinen Segen dem Menschen, einem Volk entzieht. Das ist der Fluch. Und wisst ihr, wenn Gott persönlich oder durch die Männer Gottes in der Bibel auch solche Aussprüche getan hat, dann waren das keine Gefühlserregungen, dass man irgendwie beleidigt wurde, dass man irgendwie Rache irgendwie nehmen wollte an anderen, sondern es waren alles Weissagungen, wo Gott den Segen entzogen hat und wo die Strafe Gottes auf die Menschen auch kam. Und vielleicht ein kurzer Einsatz. Aus der Bibel wissen wir, dass wir als Christen auf keinen Fall ja fluchen sollen oder einen anderen verwünschen sollen oder auch sich selber ja auf keinen Fall verwünschen sollen. Das sagt uns Jakobus 3, die Verse 9 und 10. Ich möchte auch hier jetzt nicht weiter auch eingehen. Aber die große Frage ist, warum stehen Menschen unter dem Fluch Gottes? Ja, weil Gott den Segen entzieht. Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen in diesen Zustand auch kommen? Und wisst ihr, die Bibel sagt uns sehr klar und deutlich. Wir werden jetzt einige Verse lesen in dem 5. Buch Mose. Und hier ist ja diese Situation, dass das Volk jetzt vor der Einnahme Kanans auch steht. Und wir wollen jetzt 5. Mose 27 auch lesen. Und Mose gebot dem Volk an jenem Tag und sprach, diese sollen auf dem Berg Gerizim stehen, um das Volk zu segnen. Und dann nennt er sechs Stämme davon. Und dann sagt er aber in dem 13. Vers, und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen, um zu verfluchen. Auch wiederum sechs Stämme. Ja, es waren ja insgesamt 12 Stämme Israels. Und dann heißt es so in dem 14. Vers, und die Leviten sollen das Wort ergreifen und zu allen Männern Israels mit lauter Stimme sagen. Und das wollen wir jetzt lesen. Verflucht sei, wer ein geschnitztes oder gegossenes Bild macht, das dem Herrn ein Greuel ist, ein Machtwerk von Künstlerhand, und es heimlich aufstellt. Und das ganze Volk soll antworten und sagen, Amen. Und so werden jetzt nach und nach Aussprüche Gottes auch gesagt, was die Leviten weitergeben mussten. Und das Volk soll immer sozusagen das bejahen mit einem Amen. Und ein Amen bedeutet, ja, so ist es. Gott steht zu seinem Wort. Und dieser Zusatz, er kommt jetzt bei jedem Vers, das werde ich jetzt weglassen, aber zu Anfang heißt es dann immer so, verflucht sei, wer seinen Vater und seine Mutter verachtet. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt, denn er hat seinen Vater entblößt. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Vieh liegt. Verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die die Tochter seines Vaters oder seiner Mutter ist. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt. Verflucht sei, wer seine Nächsten heimlich erschlägt. Verflucht sei, wer Bestechung annimmt, um jemand zu erschlagen und unschuldiges Blut zu vergießen. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen, Amen. Und nun die Frage, warum kommen Menschen unter den Fluch Gottes? Und wir können aus diesen Versen sagen, dass der Fluch Gottes nicht einfach so, ja, irgendwie auf den Menschen kommt. Es kann auch nicht ein Mensch den anderen einfach so verfluchen, sondern hinter all diesen Versen, die wir gelesen haben, da ist immer eine Handlung, da ist immer eine Tat, auch die liegt eigentlich zugrunde. Und so können wir sagen, der Fluch Gottes kommt auf die Menschen, wenn sie sündige Taten und Handlungen auch begehen. Und nun wollen wir aber weitergehen mit der Geschichte Bileams. Die Bibel beschreibt uns Bileam im Gesamten, ja, als sehr negativ, als ein Verhalten, das feindlich dem Volk Gottes gegenüber auch ist. Bisher haben wir aber aus dieser ganzen Geschichte gelesen, Bileam hat eine gewisse Schwäche gehabt, ja, dass er doch irgendwie an dem Geld hing und dann nochmal zu Gott gekommen ist. Aber schlussendlich, als Gott ihm doch sehr klar und deutlich gesagt hat, dass es verkehrt ist in seinen Augen, ist doch Bileam eigentlich nach Hause gegangen. Und die große Frage ist, wo ist hier eigentlich sozusagen der Hintergrund auch dieser Geschichte? Und wisst ihr, in 4. Mose 31, Vers 16 wird uns etwas berichtet. Es ist ja einige Kapitel dann später. Hier geht es um die Midianiter, dass sie auch gegen das Volk Israel dann auch kämpfen. Dann heißt es in dem 16. Vers, sie haben ja an der Sache des Peor durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt. sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Und wisst ihr, dieser Rat Bileams, er ist nirgends so klar und deutlich eigentlich geschrieben in der Bibel. Das heißt, er hat einen Rat gegeben, den er heimlich, ja, dem Balak gegeben auch hat. Das heißt, nicht in der Öffentlichkeit, aber heimlich. Und wir kommen jetzt zu dieser Geschichte im 25. Kapitel, 4. Mose 25, und hier die ersten drei Verse. Und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Eine Geschichte, die zuerst völlig losgelöst, ja, von dem Namen Bileam uns beschrieben wird. Hier wird einfach gesagt, das Volk Israel, es war ja auf der Durchreise und hat sich jetzt in dem Ort Sittim auch niedergelassen. Und nun wird hier berichtet, dass von den Moabitern die Mädchen, die Frauen, ja, kommen zu dem Volk Israel und sie laden sie auch ein zu ihren Festen. Und die jungen Männer, das Volk Israel, ja, so im Allgemeinen können wir sagen, hat dem irgendwie nachgegeben. Und in der Luther-Übersetzung heißt es, sie haben sich an diesen Gott der Moabiter, Baal Peor, sie sind ihm angehängt. Ja? Die Schlachter sagt hier, sie kamen unter das Joch dieser Gottheit. Das heißt, sie haben ihn angebetet. Und wisst ihr, wenn wir weiter dann lesen diese Geschichte, da heißt es, dass der Zorn Gottes über das Volk kam und 24.000 Menschen sterben mussten, weil Israel eben diese Sünde auch begangen hat. Im gleichen Kapitel, in Verse 16 und 18, lesen wir Folgendes. Und der Herr redete zu Mose und sprach, bekämpft die Midianiter und schlagt sie. Denn sie sind es, die euch bekämpft haben mit einer List, mit der sie euch überlistet haben in der Sache des Peor und in der Sache ihrer Schwester Kospi. Das lesen wir dann auch ein paar Verse später, wo ein israelitischer junger Mann nicht nur hinausgegangen ist sozusagen zu den Festen dieser Gottheit, sondern er hat ein Mädchen von den Moabitern ganz öffentlich in das Lager sozusagen der Israeliten mitgebracht. Und es steht vor den Augen Moses und des ganzen Volkes. Und erst als Gott sozusagen hier eingegriffen hat, und es mussten 24.000 auch sterben, war die ganze Plage abgewendet. Aber wir wollen jetzt sehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Hier heißt es doch so, dass die Midianiter, die Moabiter, sie haben euch bekämpft mit einer List, ja? Und dann heißt es aber so, und sie haben euch überlistet. Wir wissen alle, dass wir in einer Welt leben, wo es viele Versuchungen gibt. Ja? Und wir könnten jetzt genau das Gleiche sagen, es gibt hier eine Versuchung und Gott sagt klipp und klar, von mir, von dir, von uns, es ist eine Versuchung, aber die Versuchung, sie hat dich überwunden. Und du bist sozusagen in die Sünde auch gefallen. Und wisst ihr, Luther-Übersetzung sagt an dieser Stelle, und sie haben euch Schaden zugefügt durch eine List. Was war das für eine List gewesen? Hier ging es ja darum, dass die jungen Frauen ganz bewusst, ja, das war jetzt kein Zufall gewesen, sondern sie haben sich schön gemacht und sie haben irgendwie versucht, in Kontakt zu treten mit den Männern von Israel. Und vielleicht mag es auch nicht sofort so gewesen sein, aber nach und nach durch eine gewisse Freundschaft, die aber nicht im Lager Israels war, ja, das war alles außerhalb gewesen, ist es so nach und nach gekommen, dass sie gesagt haben, ja, komm doch auch zu unseren Festen, die wir mit unserer Gottheit feiern. Und die Männer haben sich dann weiter eingelassen, sind dorthin gegangen. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn ich dann auch dort bin. Und schlussendlich haben sie diese Gottheit angebetet. Das ist der eine Punkt. Und die andere Geschichte, wo dieser junge Mann, auch diese junge Frau von Moab ins Lager Israels führt. Und wir lesen dort, dass sie in einem Zelt auch waren. Das heißt, sie haben miteinander auch, würden wir heute sagen, auch geschlafen. Wisst ihr, es ist sehr interessant, dass uns eigentlich im Neuen Testament an dem Sendschreiben zu Pergamon etwas davon berichtet wird. Offenbarung 2, Vers 14, da heißt es so: Aber ich habe ein weniges gegen dich, nachdem so viel Lob für die Gemeinde in Pergamon war, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Hier wird es sehr deutlich uns gesagt, ja? Das war dieser Rat Bileams, den er nicht öffentlich gesagt hat, sondern wohl heimlich dem Balak mitgegeben. Und wenn Balak sowas von enttäuscht war, dass Bileam nicht verflucht hat, das Volk, so hat Bileam ihm wahrscheinlich so mal umarmt, hat gesagt, weißt du, komm, wir gehen mal um die Ecke. Ich habe noch mal einen Tipp für dich, wie du doch zu deinem Ziel kommen könntest. Und sie haben das sehr raffiniert, sehr ausgeklügelt auch gemacht. Und wisst ihr, jetzt wird gesagt von einer Gemeinde, dass sie an dieser Lehre Bileams festhält. Ich möchte jetzt nicht tiefer darauf eingehen, das ist noch ein Gedanke für sich. Ja? An so einer Lehre heimlich etwas zu machen, um dann dem Volk Gottes einen Schaden auch zuzufügen. Aber wir können als eine Zusammenfassung jetzt schon sagen, es geht hier darum, und Bileam hat hier sozusagen diese Gesetze gekannt, will ich so sagen. Er hat die Menschen gekannt, ja. Und er hat diese Schwachheit bei den Männern gesehen, wie sie sozusagen in sexuelle Sünden auch fallen können. Und er hat empfohlen, ja, auf diesem Gebiet sozusagen das Volk Israel auch zu versuchen. Und wisst ihr, an dieser Stelle, was ja Gott dem Volk Israel verboten hat, ja, Frauen von anderen Völkern zu nehmen. Sie sind nicht nur ungehorsam an dieser Stelle jetzt gewesen, sondern es ist eine Reihenfolge von Folgesünden eingetreten, dass sie schlussendlich diesen Gott der Moabiter auch angebetet haben. Und wisst ihr, der ein oder der andere wird sagen, Mensch, es ist doch mein privates Leben. Ich kann doch machen, was ich will. Das kannst du wirklich tun. Nur die Sache ist die, das, was wir gesät haben, das werden wir auch ernten. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Wenn du sozusagen diese Bestimmungen Gottes übertrittst und meinst, das wird schon nicht schaden, ich mache es irgendwie heimlich, dann ist es ein ganz, ganz großer Irrtum. Und wisst ihr, wir können im besten Fall, im allerbesten Fall, vielleicht eine gewisse Religiosität bewahren, eine äußere Form des Gottesdienstes. Aber innere Werte des Herzens werden nicht mehr da sein. Es ist völlig unmöglich. Das Herz, es wird sich von Gott abwenden. Und nun, meine Lieben, wir sehen hier einen Zusammenhang. Ja? Ein Rat, der gegeben wurde, damit Sünde in das Volk Israel auch eingeht durch sexuelle Versuchungen. Und ich möchte auf den einen, den anderen Gedanken jetzt noch eingehen. Über diese Themen, möchte ich so sagen, spricht man kaum in den Familien irgendwie, mit den Ehepartnern und schon gar nicht irgendwie in einem öffentlichen Raum. Und doch merken wir, wenn wir in die Gesellschaft reinschauen, was alles auch vor sich geht. Und ich möchte hier wirklich um Verständnis bitten. Mir hat das Gott aufs Herz gelegt, weil die Kinder heute auch jetzt nicht unter uns sind, die ja den Kindergottesdienst parallel haben, dass wir doch auf den einen, den anderen Gedanken auch eingehen. Da ist zum einen das Thema, dass uns bewusst sein soll, diese Geschichte lehrt uns, dass die Männer, und das hat Gott in uns hineingelegt, wir sind anfällig, dieser Versuchung nachzugeben über unsere Augen. Es ist einfach so. Und darum, meine Lieben, ist das Thema der Pornografie. Es ist ein großes Thema, was in der Gesellschaft völlig, völlig normal ist. Völlig normal ist. Und wisst ihr, es ist eine Sucht. Und wisst ihr, früher muss man schon irgendwie kreativ werden, ja? Dass man irgendwie an die Quellen rankommt und so weiter und so fort. Das war gar nicht so leicht gewesen manchmal. Heutzutage können wir sagen, jeder hat im Internet, jeder hat ein Smartphone. Ja? Und wir können so sagen, wir sind nur einen Klick davon entfernt, dass wir uns mit solchen Dingen beschäftigen. Männer sind in dieser Sache anfälliger wie Frauen. Und wisst ihr, ich möchte uns sagen, es betrifft junge Leute besonders, ja? Es betrifft unsere Kinder, es betrifft Männer im mittleren Alter, aber es betrifft auch Männer, die wirklich auch ein höheres Alter erreicht haben. Männer sind eben anfälliger, weil sie über die Augen versucht werden. Und Hiob gibt uns hier einen so wichtigen Vers, Hiob 31, Vers 1. Und er sagt so, ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Und wisst ihr, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich persönlich treffen muss. Einen Bund mit den Augen zu schließen. Und wenn wir an dieser Stelle nicht wachsam sind, dann ist es tatsächlich eine Sucht. Ja? Es wird vielleicht einmal sein und es wird uns immer wieder sozusagen locken, auch diesen Weg zu gehen. Uns wurde in dem Einleitungswort Römer 1 gelesen. Und wisst ihr, das ist für mich so bemerkenswert, dass Gottes Wort über Dinge so klar und deutlich spricht, wo wir für uns persönlich sagen, für uns ist es ein Tabuthema. Ja, wir sprechen nicht. Natürlich ist es nicht einfach, wisst ihr, auch mit den Kindern darüber zu sprechen. Du musst ja, wie soll ich sagen, dem Alter entsprechend ja alles erstmal erklären, ja, welche Gefahren hier sind, gewisse Vorkehrungen treffen. Das ist nicht einfach. Aber wisst ihr, wir haben als Eltern, wir haben eine Verantwortung. Und ich möchte jetzt nur nach der neuen Genfer Übersetzung uns noch ein anderes Thema auch mitgeben. Römer 1 und hier, lasst uns mal ab dem 22. Vers lesen. In dem 18. Vers heißt es so, dass sie die Wahrheit mit Füßen treten. Hier geht es um die Heiden, um die Gottlosigkeit der Heiden und in welchen Sünden sie sich verstrickt haben. Sie treten die Wahrheit mit Füßen. Ab Vers 22. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Und jetzt kommt es. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Und denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie entwürdigten ihre eigenen Körper. Die Schlachter-Übersetzung sagt an dieser Stelle so, sie entehrten ihren eigenen Körper. Und wisst ihr, hier ist so ein Hinweis auf ein ganz großes Thema, worüber man überhaupt, glaube ich, am besten nicht sprechen möchte. Und zwar, das ist das Thema der Selbstbefriedigung. Es ist ein Thema, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen auftritt. Und wisst ihr, auch das ist ein Thema, das von den Jugendlichen bis zu den Älteren geht. Das betrifft nicht nur Jugendliche, sondern hier wird sozusagen dieses Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Und wenn man einmal, zweite, das dritte Mal angefangen hat, dann ist es, sag mal, ein Suchtverhalten. Wisst ihr, die biblische Ordnung sagt uns doch, dass die Sexualität, sie gehört wohin? Sie gehört in die Ehe hinein. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch auch sein. Und was ist Selbstbefriedigung? Das ist Ich-Bezogenheit. Du brauchst den anderen Partner überhaupt nicht. Und ich möchte uns jetzt eine Allegorie vorlesen, die uns hier das Ganze vielleicht etwas deutlicher auch sagt. Es war einmal ein großer und nobler König, dessen Land von einem mächtigen Drachen terrorisiert wurde. Wie ein riesiger Raubvogel erfreute sich das schuppige Biest daran, die Dörfer mit seinem feurigen Atem zu verwüsten. Die unglücklichen Opfer flohen aus ihren brennenden Hütten, nur um dann von des Drachen scharfen Zähnen und Klauen geschnappt zu werden. Diejenigen, die der Drache sofort verschlang, wurden glücklicher geschätzt als diejenigen, die vom Drachen in seinen Unterschlupf verschleppt wurden, nur um dann zu seinem Vergnügen gefressen zu werden. Der König führte seine Söhne und Ritter in vielen tapferen Schlachten gegen diese fliegende Schlange. Als der Königssohn einmal allein durch den Wald ritt, hörte er seinen Namen, schnurrend tief und sanft. In den Schatten der Farne und Bäume lag zusammengerollt zwischen den Felsen der Drache. Die feurigen Augen der Kreatur fixierten den Prinz und sein furchterregendes Maul formte ein freundliches Lächeln. »Hab keine Angst«, sagte der Drache, während grauer Rauch langsam von seinen Nüstern aufstieg. »Ich bin nicht das, was dein Vater denkt.« »Was bist du dann?«, fragte der Prinz, während er vorsichtig sein Schwert zog. Gleichzeitig zog er die Zügel an, um sein scheues Pferd am Aufbäumen zu hindern. »Ich bin das pure Vergnügen«, sagte der Drache. »Reit auf meinem Rücken und du wirst mehr erleben, als du es dir je vorgestellt hast. Komm schon, ich habe keine bösen Absichten. Ich suche einen Freund, einen, mit dem ich fliegen kann. Hast du noch nie davon geträumt zu fliegen? Nie sich danach gesehnt, durch die Wolken zu gleiten?« Die Vorstellung davon über die bewaldeten Hügel des Landes zu gleiten, die des Prinzen ließ den Prinzen zögernd vom Pferd gleiten. Der Drache entfaltete einer seinen großen Flügel, die als Aufstiegsrampe zu seinem geriffelten Rücken diente. Zwischen den spitzen Zacken fand der Prinz einen sicheren Halt. Dann schlug die Kreatur zweimal mit den mächtigen Flügeln und trug sie bis zu den Wolken. Die Befürchtungen des Prinzen verwandelten sich in Ehrfurcht und Bewunderung. Von da an traf er den Drachen öfters, aber stets heimlich. Denn was wäre, wenn sein Vater, seine Brüder oder die Ritter erfahren würden, dass er sich mit dem Feind angefreundet hätte? Der Prinz fühlte eine gewisse Distanz zu ihm. Ihre Befürchtungen waren nicht mehr seine Befürchtungen. Auch wenn er gerade nicht mit dem Drachen unterwegs war, verbrachte er doch mehr Zeit allein als mit seinen Liebsten. Mit der Zeit verfärbte sich die Haut an den Beinen des Prinzen gräulich, weil er sich damit auf dem geschuppten Rücken des Drachen festhielt. Und auch seine Hände wurden rauer und härter. Er begann Handschuhe zu tragen, um diese Leiden zu verstecken. Nach vielen Nächten des Fliegens entdeckte er, dass bei ihm Schuppen auf der Rückseite seiner Hände wuchsen. Mit großem Schrecken realisierte er, was sein Schicksal wäre. Würde weiterhin mit dem Drachen fliegen. Und so beschloss er, nie wieder zu dem Drachen zurückzukehren. Aber schon nach 2 Wochen, gequält von tiefem Verlangen, suchte er den Drachen wieder auf. Und so geschah es viele Male. Immer und immer wieder. Egal wie groß seine Entschlossenheit war, fand sich der Prinz auf dem Rücken des Drachen wieder, so als ob ihn der Faden eines unsichtbaren Spinnennetzes gefangen hielt. Der Drache hingegen wartete jedes Mal ruhig und geduldig. In einer kalten, mondlosen Nacht wurde aus ihrem Ausflug ein Streifzug auf ein schlafendes Dorf. Der Drache entzündete mit seinem glühenden Atem die strohgedeckten Hütten. Während die zu Tode geängstigten Bewohner aus ihren Häusern flohen, brüllte der Drache vor Freude. Noch einmal setzte der Drache zu einem Sturzflug, um eine Gruppe von schreienden Dorfbewohnern in einem weiteren Feuerball zu vernichten. Der Prinz schloss die Augen, in einem Versuch, diesem Gemetzel zu entkommen. In den frühen Morgenstunden, wenn der Prinz von seinen nächtlichen Ausflügen zurückkehrte, waren die Straßen normalerweise menschenleer, aber heute nicht. Verängstigte Flüchtlinge strömten hinter die schützenden Mauern der Burg. Der Prinz versuchte, mit den Flüchtenden unerkannt hineinzukommen, um sich in seinem Zimmer einzuschließen. Jedoch starrten ihn einige Überlebende an und deuteten auf ihn. Er war dort, rief eine Frau aus. Ich sah ihn auf dem Rücken des Drachen. Andere nickten wütender Bestätigung. Erschüttert sah der Prinz, wie sein Vater, der König, ein blutendes Kind in seinen Armen hielt. Des Königs Gesicht spiegelte den Schmerz seiner Untergebenen wider, dass sich seine Augen mit denen des Prinzen trafen. Der Sohn floh in der Hoffnung, in die Dunkelheit der Nacht zu entkommen, wurde jedoch wie ein gemeiner Dieb von den Wachen geschnappt. Sie brachten ihn in den großen Saal, wo sein Vater feierlich auf dem Thron saß. Die Menschen umringten ihn von allen Seiten. Verbannt ihn, rief einer seinen eigenen Brüder voller Wut. Verbrennt ihn lebendig, riefen andere Stimmen. Der König erhob sich von seinem Thron, während die Blutspuren der Verwundeten dunkel auf seinem majestätischen Gewand zu sehen waren. Die Menge wurde ruhig in Erwartung seines Urteils. Der Prinz, der den Blick in seines Vaters Augen nicht ertragen konnte, schaute zu Boden auf die flachen, kalten Steine. »Zieh deine Handschuhe und dein Gewand aus«, befahl der König. Der Prinz gehorchte langsam, voller Scham, dass seine Metamorphose vor dem gesamten Königshof bekannt wurde. War seine Schande nicht etwa schon groß genug? Er hat auf einen schnellen Tod gehofft, ohne weitere Demütigungen. Das Raunen von Abscheu ging durch die Menge. Bei dem Anblick des Prinzen, dicker, schuppiger Haut und den spitzen Zacken die aus seinem Rücken wuchsen. Der König schritt auf seinen Sohn zu. Der Prinz sank in sich zusammen, in der Erwartung, durch die Rückhand des Königs geschlagen zu werden, obwohl er noch nie von seinem Vater geschlagen wurde. Stattdessen umarmte der Vater ihn und weinte, als er ihn fest an sich drückte. Erstaunt und ungläubig vergrub der Prinz sein Gesicht in der Schulter des Königs. »Möchtest du von dem Drachen befreit werden, mein Sohn?« Der Prinz antwortete in tiefer Verzweiflung, »Das habe ich mir schon so oft gewünscht, aber es gibt keine Hoffnung für mich.« »Nicht allein«, sagte der König, »du kannst nicht allein gegen diesen Drachen siegen.« »Vater«, schluchzte der Prinz, »ich bin nicht mehr dein Sohn, ich bin ein Monster.« Aber der Vater antwortet, »Mein Blut fließt durch deine Adern. Meine königliche Würde war schon immer tief in deine Seele eingraviert.« Sein Gesicht, immer noch verhüllt in der Umarmung seines Vaters, hörte, wie sein Vater zu der Menge sprach. »Der Drache ist mächtig. Manche werden Opfer seines Willens und manche werden Opfer seiner Gewalt. Es wird allen Gnade gewährt, die von dem Drachen befreit werden möchten. Wer ist noch mit dem Drachen geflogen?« Der Prinz hob seinen Kopf, um zu sehen, wie jemand aus der Menge hervortrat. Zu seiner Überraschung erkannte er seinen älteren Bruder, der bekannt dafür war, wie vehement und laut er immer wieder zum Kampf gegen den Drachen ausgerufen hatte, der viele gute Taten vorweisen konnte. Andere traten vor, einige weinten, andere ließen den Kopf in tiefer Scham hängen. Der König umarmte sie alle. »Das ist unsere mächtigste Waffe im Kampf gegen den Drachen«, verkündete er, »Wahrheit. Keine heimlichen Flüge mit dem Drachen. Allein können wir ihm nicht widerstehen.« Ich denke, dass ich zu dieser Geschichte nicht mehr viel dazu sagen muss. Wisst ihr, das Einzige, was hier hilft in diesen Situationen, das ist tatsächlich Wahrheit. Wahrheit, wie es uns auch gelehrt wird, zum Beispiel in 1. Johannes 1, Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und darauf kommt es an, meine Lieben, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, bei Gott gibt es keine großen Sünden und kleinen Sünden. In unseren Augen schon. Aber das ist eine Sünde wie viele andere Sünden. Und darum ist hier, meine Lieben, doch der Weg, der uns gezeigt wird. Wahrheit, keine Heimlichkeiten. Das kann wirklich Befreiung auch uns bringen. Wir wollen zu dem nächsten Gedanken, den ich bloß ganz kurz streifen möchte, der uns auch in dem Römerbrief so deutlich gesagt wird. Vers 26, Römer 1, Vers 26. Aus diesem Grund hat sie Gott den entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich im schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. So regte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und dann Vers 32. Und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, Lassen Sie sich nicht von Ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, Sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie Sie. Und über diesen Gedanken muss man auch nicht mehr viel sagen. Das ist in unserer Gesellschaft, in den Medien, möchte man sagen, völlig normal. Und Menschen, die aber gar nicht gläubig auch sind, die wagen überhaupt schon gar nicht mehr auch zu widersprechen. Weil man tut etwas für eine Tatsache hinstellen, als ob alle Menschen so sind. Wisst ihr, das wird als völlig normal gesehen. Und das ist der Einfluss, dem wir ausgesetzt auch sind. Mir kam bloß so ein Gedanke, was die Kindererziehung anbelangt. Die Jungs und die Mädchen, sie sind eigentlich unterschiedlich. Hat sie Gott erstens körperlich geschaffen, aber auch von innen heraus. Ja, gibt es gewisse Neigungen. Die Jungs, sie gehen viel mehr auf etwas Riskantes auch ein. Ja, sie brauchen manchmal Risiko oder sonst wie. In unserer Gesellschaft ist es aber irgendwie anders. Ja, man möchte irgendwie, dass die Jungs irgendwie ganz brav sind, dass sie zu Hause die Haushaltsarbeiten machen, kochen, lernen und so alles. Das hat alles seinen Wert, wisst ihr. Aber wir machen aus den Jungs in gewisser Weise Mädchen und von den Mädchen wollen wir irgendwie Jungs machen. Ja, sie müssen in Männerberufe gehen, die müssen sich profilieren, die müssen etwas zeigen, was in ihnen steckt. Und was findet hier statt? Hier findet eine gewisse Angleichung statt und die Kinder sind völlig dann verunsichert. Ja, bin ich überhaupt ein Mädchen oder bin ich vielleicht doch ein Junge? Das sind so Themen, dass wir den Kindern wirklich, natürlich altersgerecht das Ganze, ja, erlauben, dem Junge wirklich ein Junge zu sein und das Ganze wirklich auch fördern und bei den Mädchen doch auch genau das Gleiche. Und wisst ihr, mir geht es um diesen Rat Bileams, die Zeit, die ist ja schon fortgeschritten. Bileam, er wusste, ja, dass über diese Sünde, die er heimlich gesagt hat, und diese Sünden, sie geschehen vielfach auch heimlich, Sünde in das Leben des Menschen hineinkommt und dann steht der einzelne Mensch sozusagen unter diesen Folgen, unter dem Fluch, müssen wir sagen, weil Gott dann seinen Segen entzieht, ja. Und so etwas kann man dann auf ein ganzes Volk anwenden. Ja? Es gibt auch hier Untersuchungen. Eine Nation, die eine Blütezeit erlebt hat, und dann hat man verschiedene Nationen betrachtet im Verlauf der Geschichte. Und immer wenn diese sexuelle Unmoral Überhand genommen hat, das war bei allen Nationen das Gleiche, dass es abwärts ging. Und in dieser Zeit leben wir, meine Lieben. Und die Frage ist, wir können die äußeren Umstände nicht ändern, aber wir können ja uns, ja, in dem Sinne einerseits schützen, unseren Kindern gewisse Werte auch mitgeben. Und wir merken, dass Satan, will ich mal so sagen, er hat diesen Rat Bileams perfektioniert im Verlauf der Geschichte, ja, dass er sagt, ich kann das Volk Israel, die Kinder Gottes, ich kann sie nicht verfluchen, weil Gott sie segnet. Aber über diese sexuellen, sagen wir, Versuchungen, da finden Sünde auch hinein und das trägt dazu bei, dass Menschen sozusagen sich von der Nachfolge absagen. Gott möge uns helfen, auch hier wachsam zu sein und viel Gnade geben, mit unseren Kindern die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Und ich möchte besonders an die älteren Geschwister bitten, wenn ihr das nicht in dieser Art und Weise erlebt habt früher, so ist es doch zurzeit Tatsache, was in der Gesellschaft vorgeht. Lasst uns das bitte einfach als Gebetsanliegen auch mitnehmen, dass Gott uns gnädig sein möchte. Amen.